ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Wir heißen Sie herzlich willkommen am Sonntagabend. Wir, das sind auch Susanne Daubner mit den Nachrichten und Ocker Gundel mit dem Sport.
Guten Abend.
Hallo.
So groß die Erleichterung in der Ukraine ist darüber, dass aus den USA wohl ein 61 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket kommen wird, so sehr drängt sich nun die Frage nach dem Wann auf. Denn es gibt große Nachschubprobleme an der Front, vor allem Munition wird dringend gebraucht. Für die kommenden Wochen wird eine russische Großoffensive erwartet, womöglich auch mit dem Ziel, die zweitgrößte Stadt Kharkiv einzunehmen, die schon jetzt immer wieder bombardiert wird. Hilfe naht. Aber kommt sie auch rechtzeitig? Sie hoffen und sie bangen in der Ukraine. Birgit Firnig und Lena Krumal.
Ihr Vater ist seit Beginn des Krieges in der Armee. Ihr Patenonkel ist an der Front gefallen. Wie andere Familien auch ehren sie heute die vielen gefallenen Soldaten an der Gedenkstätte in Kiew. Erleichterung nach dem Votum im Repräsentantenhaus über das amerikanische Hilfspaket.
Die Soldaten brauchen Hilfe. Sie haben nichts, um sich zu schützen. Sie brauchen Waffen, Ausrüstung. Sie brauchen Hilfe, denn ohne könnte der Feind uns überrollen und bis in die Innenstadt von Kiew vordringen.
An der Front in der Nähe von Kupjansk. Seit Wochen müssen sie hier ihre Munition rationieren. Schon einmal war die Stadt von russischen Truppen besetzt, wurde dann befreit und gerät immer wieder ins Visier der russischen Armee. Die Männer haben bei der Abstimmung in Amerika mitgefiebert. Ich strahle jetzt nicht gerade Optimismus aus, aber es ist gut, dass der Kongress dem Hilfspaket zugestimmt hat. Wir werden jetzt hoffentlich genug Artilleriemunition bekommen. Und das ist sehr gut. Im Augenblick können wir sie nur angreifen lassen. Wenn das Hilfspaket ankommt und wir bekommen Artilleriemunition, Drohnen und vieles andere, dann drehen wir die Dinge um 180 Grad und greifen an. Der ukrainische Präsident nennt die milliardenschwere amerikanische Militärhilfe überlebenswichtig.
Die Zeit zwischen den politischen Entscheidungen, zwischen der Verabschiedung des Hilfspakets und der Bereitstellung der Mittel für unsere Soldaten sollte auf ein Minimum reduziert werden. Und die Kraft, die davon ausgeht, ist das, was wirklich gebraucht wird, um die Situation an der Front zu verändern.
Doch jetzt geht es erst einmal darum, durchzuhalten, bis das Hilfspaket ankommt. In Kupjansk und anderswo an der Front hoffen sie, dass die amerikanische Militärhilfe, Artilleriegranaten, Panzerabwehrwaffen und Ersatzteile, den Kriegsverlauf zu ihren Gunsten beeinflussen kann.
Was dieser Tage in den Mikrofonen und Kameras des italienischen Rundfunks landet, oder was eben genau nicht, das beschäftigt derzeit das ganze Land. Der Vorwurf wiegt schwer. Er lautet Zensur, weil Kritik an der postfaschistischen Regierungschefin Meloni aus dem Programm genommen wurde. Dass in Italien verschiedene Regierungen immer wieder versucht haben, in die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzugreifen, das wäre nichts Neues. Doch in diesem brisanten Fall wollen viele Journalisten das partout nicht zulassen. Rüdiger Kronthaler.
Die Frühnachrichten der RAI enden heute ungewöhnlich. Die Sprecherin verliest eine Protestnote der Journalistengewerkschaft. Die Redaktion sieht die Freiheit der Presse in Gefahr. Wir stehen vor einem allumfassenden Kontrollsystem, das gegen die Grundsätze journalistischer Arbeit verstößt. Was ist passiert? Am 25. April feiert Italien die Befreiung vom Faschismus. Das sind Bilder vom vergangenen Jahr. Nächste Woche ist es wieder soweit. Und der Faschismusexperte Antonio Scurati hätte gestern Abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Ansprache halten sollen. Doch er wurde kurzfristig ausgeladen. Aus redaktionellen Gründen, wie eine Mail belegen soll. Kurz entschlossen verlasst daraufhin die Moderatorin, was Scurati gesagt hätte. Und das hat es in sich. Solange dieses Wort Antifaschismus von denen, die uns regieren, nicht ausgesprochen wird, wird das Gespenst des Faschismus weiterhin das Haus der italienischen Demokratie heimsuchen. Eine scharfe Kritik an Melonis ungeklärtem Verhältnis zum faschistischen Erbe ihrer Partei. Doch den Protestierenden geht es um noch mehr. Die extrem rechte Regierung greift massiv ins eigentlich unabhängige Programm der RAI ein. Im News Channel sollen die Minister der Regierung jetzt im Europawahlkampf mehr Redezeit bekommen. Wahlveranstaltungen sollen in Zukunft vollständig gesendet werden, ohne journalistische Einordnung. Meloni hat nicht nur Posten umbesetzt, sondern auch innerhalb der RAI eine regierungsnahe Nebengewerkschaft gründen lassen. Inzwischen haben prominente regierungskritische Köpfe das Haus verlassen, andere protestieren live im Programm, verlesen Proteste und drohen mit Streik. Meloni selbst weist die Zensurvorwürfe als Kampagne zurück. Wenn man etwas schlecht macht, dann ist es gut, das zu kritisieren. Aber wenn man etwas erfindet, um zu kritisieren, dann ist das nicht gut. Wir treffen den ausgeladenen Antonio Scurati heute Abend in Neapel. Auf Facebook hatte Meloni in den Raum gestellt, Scurati sei selbst schuld an der Absage. Er hätte ein zu hohes Honorar für seine Rede verlangt, was Scurati bestreitet. Ich fühle mich verwundet. Wegen der Zensur und dem persönlichen Angriff der Regierungschefin auf mich. Zum Jahrestag der Befreiung vom Faschismus am Donnerstag sind Proteste unter anderem von Studenten gegen die Medienpolitik der Regierung Meloni angekündigt.
Und weitere Nachrichten des Tages gibt es jetzt mit dir, Susanne.
Im Nahen Osten verschärft sich vor dem Hintergrund der Kämpfe im Gazastreifen auch die Lage in dem anderen Palästinensergebiet, dem Westjordanland. Bei einem israelischen Militäreinsatz nahe der Stadt Tulkarem wurden gestern laut rotem Halbmond mindestens 14 Menschen getötet. Aus Protest wurde heute im Westjordanland ein Generalstreik ausgerufen. Auch die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Bei israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah kamen nach Krankenhausangaben 30 Menschen ums Leben, darunter viele Kinder. Die FDP fordert mit einem Positionspapier Einschnitte in der Sozialpolitik, um die Wirtschaft zu beleben. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein Entwurf für den Parteitag am kommenden Wochenende vor. Darin verlangt die FDP unter anderem strengere Sanktionen beim Bürgergeld, wenn eine zumutbare Arbeit abgelehnt wird. Außerdem soll es keine abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren mehr geben. Die Förderung erneuerbarer Energien will die FDP beenden und dem Markt überlassen. Aussetzen möchte sie das kürzlich beschlossene Lieferkettengesetz, mit dem Unternehmen für Umwelt- und Menschenrechtsverstöße ihrer Zulieferer haften. In Hannover ist die weltgrößte Industriemesse eröffnet worden. Eine Woche lang zeigen etwa 4000 Aussteller aus 60 Staaten ihre Neuheiten. Im Mittelpunkt stehen künstliche Intelligenz und Wasserstofftechnologie für die Energiewende. Zur Eröffnung kamen auch Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Partnerland ist in diesem Jahr Norwegen.
So, jetzt zum Sport und da geht's Ocker auch an diesem Sonntag natürlich um Fußball.
Ja, und ich finde, wenn wir mal die gesamte Woche betrachten, kann man schon sagen, die war echt gigantisch gut für den deutschen Fußball. Bayern und Dortmund sind ins Champions League Halbfinale eingezogen. Der Traum vom German Endspiel am 1. Juni in Wembley lebt also weiter. Und in der Europa League hat es Leverkusen ebenfalls ins Halbfinale geschafft. Das ist ein wirklich schöner Spin, auch in Fahrtrichtung Heim-EM. Ja, und in der Bundesliga, da gab es dann heute gleich eine Begegnung zweier europäischer Topclubs aus Deutschland. Dortmund und Leverkusen spielten unentschieden. Warum? Weil der neue deutsche Meister Leverkusen es wieder getan hat. Fast schon wie ein Running Gag.
Es läuft die 7. Minute der Nachspielzeit. Leverkusen steht vor der ersten Niederlage der Saison im 45. Spiel. Endet die Serie beim BVB? Nein, diese Mannschaft will einfach nicht verlieren. Stanisic's viel umjubeltes Last-Minute-Tor rettet Bayer das 1:1. Leverkusener Wahnsinn.
Das ist schon auch surreal, was wir teilweise leisten. Bis zum Schluss geben wir nie auf und ich glaube, das sieht man auch an jedem Spieler. Natürlich war es heute ein Kampf und man hätte auch denken können, dass es heute soweit ist. Aber ich glaube, man hat in jedem gesehen, dass jeder unbedingt wollte, dass wir das 1:1 machen.
Zum 14. Mal trifft die Werkself in der Nachspielzeit und ist auch im 45. Spiel weiterhin unbesiegt. Von Beginn an ist es eine Partie mit wenigen Torchancen und einer umstrittenen Szene in der 30. Minute. Chan erwischt Frimpong am Knöchel, ein klares Foul, doch weil Schiedsrichter Siebert die Szene übersieht und das Foul nicht im Strafraum geschieht, greift der Video Assistant Referee nicht ein. Unglücklich für Bayer. Fußballerische Höhepunkte sind selten. Was Zählbares kommt erst in der 81. Minute raus. Niklas Füllkrug Volley zur 1:0-Führung für den BVB.
Ja, ich glaube, dass wir sie heute hatten. Heute wären sie reif gewesen. Wir haben uns das auch stark vorgenommen. Haben auch, glaube ich, über 95 Minuten dann das richtig gut gemacht.
In der Schlussphase wird's nochmal hektisch. Rudelbildung, Boniface sieht rot, doch diesen Platzverweis nimmt der Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder wieder zurück. Es gibt 8 Minuten Nachspielzeit. In der springt Josip Stanisic höher als alle Dortmunder und bewahrt Leverkusen die Chance, eine ganze Saison unbesiegt zu bleiben. Dortmund hingegen hilft der eine Punkt im Rennen um die Champions-League-Plätze kaum weiter.
Und dann widmen wir uns jetzt dem, was noch so richtig spannend ist in dieser Bundesliga-Saison. Das ist der Abstiegskampf. Insgesamt noch 9 Clubs sind mehr oder weniger stark gefährdet. Werder Bremen seit heute deutlich weniger. Die Bremer gewannen überraschend gegen Stuttgart und da war doch durchaus eine gewisse Erleichterung spürbar.
Da muss was raus. Werders Trainer Ole Werner und sein Team jubeln über 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Ich habe mich einfach total für die Mannschaft gefreut, weil ich glaube, spürbar war für alle im Stadion, was sie investiert, was sie zeigt und dass das dann mit 3 Punkten belohnt wird. Das hat mich einfach extrem für die Mannschaft, wie gesagt, gefreut. Ist wichtig für uns in der Phase.
Es ist eine schwierige Phase für Werder und Torjäger Dusch. Aber der behält beim berechtigten Elfmeter nach 26 Minuten die Nerven und bringt die Bremer gegen Stuttgart mit 1:0 in Führung. Seltene Momente der Ausgelassenheit, denn die abstiegsbedrohten Bremer waren zuletzt 7-mal sieglos. Grund zur Freude für Ole Werner auch kurz nach Wiederanpfiff. Die heute ansprechend spielenden Gastgeber mit Schmied und Marvin Duksch. Und der schickt ein paar herzliche Grüße an seinen Sohn auf der Tribüne. 2:0 nach 49 Minuten. Duksch trifft doppelt. Werder überrascht nicht nur den Champions-League-Anwärter aus Stuttgart.
Wenn man gegen die zweit-drittbeste Mannschaft Deutschlands so einen überragenden Fight und Spiel hinlegt, dann kann man da absolut zufrieden sein.
Der VfB lässt nichts unversucht. Der eingewechselte Führich nach 71 Minuten mit sehenswerter Vorarbeit. Nicht so glamourös hingegen das Tor von Dennis Undav. Und mehr als der Anschlusstreffer zum 1:2 gelingt dem VfB in Bremen heute nicht.
Wir waren jetzt 11 Spiele, glaube ich, ungeschlagen und eine Niederlage passiert auch mal. Werder ist keine schlechte Mannschaft, wir wussten, dass Werder gut ist.
Werder gut, Duksch gut, alles gut aus Bremer Sicht nach dem wichtigen Sieg im Abstiegskampf.
Und den hätte sich auch der FSV Mainz 05 gewünscht, um mit Schwung dem Ziel Klassenerhalt näher zu kommen. Es ist immerhin ein Schwüngchen geworden, ein Schwüngchen mit Folgen. Mit dem Unentschieden hat Mainz erstmals seit dem 3. Spieltag die Abstiegszone verlassen.
Ein kleiner Befreiungsschlag für Mainz. Von den Fans gefeiert wie ein Großer.
Klar haben wir gehofft, dass wir gewinnen können und dass am Ende irgendwie noch einer von uns vor die Füße fällt. Aber ja, ich glaube, es ist ein gerechtes Ergebnis.
Mit 4 ungeschlagenen Spielen im Rücken reisen die Mainzer an, wollen die Serie ausbauen, aber Freiburg in den rot-weißen Trikots hat was dagegen und hat Michael Gregoritsch. Der Österreicher, vergangene Woche in Darmstadt, der Vorlagengeber, macht's heute selbst. Mainz davon aber kein bisschen geschockt, beschäftigt Freiburgs Defensive und kommt immer näher ran an den Ausgleich. Da fehlen nur noch Zentimeter. Die 05er ackern, wollen raus aus der Abstiegszone, wollen was mitnehmen aus dem Breisgau. Und dafür sorgt Jonathan Burkhardt. Natürlich, wer sonst? Mainz Top-Torjäger mit Saisontreffer Nummer 6. Heute ein ganz wichtiger.
Wer jetzt 5 Spiele nicht verloren hat und davon 3-mal gewonnen hat, das glaube ich, kann man dann auch verstehen, dass irgendwie eine ganz positive Stimmung jetzt da ist. Das müssen wir weitertragen, vor allem nächste Woche dann.
Mit viel Selbstbewusstsein kann Mainz dann antreten, zu Hause im Abstiegskracher gegen Köln.
Und dann schauen wir auf die Tabelle. Oben ist, wo Meister Leverkusen steht, dahinter Bayern und Stuttgart, Dortmund Fünfter. Freiburg verbessert sich auf Platz 7. Werder ist Elfter, Mainz wegen der besseren Tordifferenz jetzt soeben über dem Strich. Bochum rutscht auf den Relegationsplatz, 5 Punkte dahinter Köln. Und Schlusslicht der Liga bleibt Darmstadt. Ja, und dann kommen wir noch zum Tennis, genauer gesagt zum ATP-Turnier in München. Alexander Zverev war ja schon im Viertelfinale ausgeschieden. Dafür stand Jan-Lennard Struff im Finale und schaffte heute endlich das, was er noch nie geschafft hat.
Er hat so lange darauf hingearbeitet. Jan-Lennard Struff gewinnt sein erstes ATP-Turnier. Freundin Madeleine hat Freudentränen in den Augen. Der 33-jährige Warsteiner spielt ein tolles Finale. Sein Gegner Taylor Fritz aus den USA war schon mal die Nummer 5 der Weltrangliste, hat gegen den Deutschen keine Chance, den ersten Satz gewinnt der 7:5. Im zweiten läuft es sogar noch besser für Struff. Er spielt nahezu perfektes Tennis, macht so gut wie keine Fehler, dafür sensationelle Punkte. Beim Matchball zeigt er mal kurz Nerven, verwandelt den dann aber im zweiten Versuch 7:5, 6:3.
Ich habe jetzt 3 Finals gespielt, vorher 3-mal verloren, 3 gute Matches gespielt. Jetzt ist das 3. Finale in Deutschland. Vor deutschen Fans es zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel. Es war emotional sehr, sehr wichtiger Sieg für mich.
Der erste ATP-Titel nach 15 Jahren auf der Tour. Für Jan-Lennard Struff ist heute ein großer Traum in Erfüllung gegangen.
Wettertechnisch befinden wir uns in einer Art Jahreszeiten-Sandwich. Vergangenes Wochenende war es noch sommerlich warm. So soll es kommendes Wochenende auch wieder werden. Ja. Und dazwischen Schnee und Kälte mit allem, was dazugehört. Vom April sind wir ja wirklich einiges gewohnt, aber ein bisschen überraschend kam der kleine Wintereinbruch in einigen Regionen an diesem Wochenende dann doch. Janine Hilpmann.
Das Allgäu plötzlich wieder ein Winterwunderland. In Oberstdorf melden sich Schnee und Kälte mit voller Wucht zurück. Gerade einmal vor 7 Tagen war es hier schon frühsommerlich warm. Auch in der Mitte Deutschlands gibt der Winter noch einmal eine überraschende Zugabe.
Sie wollten Fahrrad fahren, aber tada, das ist viel besser. Einmal rodeln, zum Schluss, zum Abschied.
Innerhalb weniger Minuten ist die A9 bei Bayreuth heute Vormittag schneebedeckt. Es kommt zu zahlreichen Unfällen. Auf der Schwäbischen Alb hat der Schnee die Tulpen fest im Griff. Schwere Zeiten für die Frühlingsblüher im baden-württembergischen Gönningen. Und auch für die bereits blühenden Obstbäume. Die Ernte könnte schlechter ausfallen.
Wir rechnen hier auf der Schwäbischen Alb durchaus mit 4-5 Minusgraden und das ist natürlich doch voraussichtlich, wird es da einige Schäden geben.
Verantwortlich für das Winterwetter ist das Tief Annina. Optisch hatte es heute viel zu bieten. Schneegestöber trifft auf Frühlingsgefühle und so hatte der Wintereinbruch auch eine ganz besondere Magie.
Und nach diesen magischen Bildern wollen wir es natürlich von Claudia wissen. Ist jetzt Schluss mit Schnee, Claudia?
Na, noch nicht so ganz, Jessy, weil der April, der hat nun mal an sich, dass wenn die Luft aus Süden, Südwesten kommt, ist es sehr warm. Kommt die Luft aus Norden oder Nordosten, so wie im Moment, und dann kommt auch noch ein Tief mit feuchter Luft dazu, dann kann es halt auch schon mal kräftiger schneien. Und schneien kann es auch in der Nacht noch. Und vor allem in den nächsten Nächten kann es auch noch mal ganz schön kalt werden. Hier, Beispiel Köln oder Dresden. Morgen früh 1 Grad in Köln, 0 Grad Dresden. Dienstagmorgen in Dresden sogar minus 3 Grad. Und dann geht es langsam wieder in den Plusbereich in Dresden. Auch am Donnerstag früh noch mal 0 Grad. Danach aber kommt der Frühling zurück. Hier am Beispiel Frankfurt. Temperaturen gehen ordentlich hoch ab Donnerstag dann. Das bedeutet Höchstwerte von 20, 23 Grad. Wie hoch es genau geht, ist noch nicht so ganz sicher. In der Nacht aber ziehen noch zum Teil Graupelschauer, Schnee oberhalb von 300 bis 500 Metern weiter nach Süden. Im Stau der Alpen kann es dann vor allem südlich der Donau noch mal kräftiger schneien. Sonst morgen aufgelockert bewölkt von Nordwesten und Nordosten. Kommen allerdings im Laufe des Tages immer wieder Schauer. Örtlich wieder mit Graupel, mit ein paar nassen Flocken bis in tiefere Lagen. Und zum Teil sind auch Gewitter dabei. Die Temperaturen sinken in der Nacht meist auf Werte zwischen 2 und minus 2 Grad, 5 Grad mit Seewind auf den nordfriesischen Inseln. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen maximal 5 bis 11 Grad. Und die nächsten Tage bringen immer noch wechselhaftes Wetter, vor allem am Dienstag im Süden. Da kann es auch noch kräftiger schneien, südlich der Donau, sonst etwas Sonne. Mittwoch das nächste Tief mit Regen, mit Schauern, zwischendrin kurze sonnige Abschnitte. Wärmer wird es zum Wochenende.
Gut, wir packen die dicken Jacken noch nicht weg und sagen danke, liebe Claudia. Das war's von uns. Das waren die Tagesthemen. Wir empfehlen Ihnen nun aber auch natürlich dran zu bleiben.
Gestern haben wir ja schon über die Dopingverdachtsfälle bei chinesischen Schwimmern berichtet.
Ja, und mehr zu dieser Recherche jetzt gleich in Geheimsache Doping, die Akte China, sowie in der ARD Mediathek.
Morgen begrüßt Sie dann hier an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Tschüss.
Tschüss.